Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf.
Hallo Kara.
Hola.
Hola, sagt sie.
Hola.
Halleluja, bist du jetzt zu einer portugiesisch sprechenden Person geworden?
Um Gottes Willen, nein. So gar nicht. Ich habe irgendwie, ich finde portugiesisch, sorry to say, so eine ganz weirde Sprache.
Ja, ich fand's auch krass.
Ich kann, also gar nicht. Ich habe auch immer Tudo bem. Ich war so, nee, das stimmt, es klingt irgendwie falsch. Es klingt falsch.
Kara. Wir wollen kurz aufklären für diejenigen, die es nicht wissen, warum wir hier über Portugiesisch sprechen. Du warst gerade im Urlaub.
Ich war im Urlaub. Ich war 2,5 Wochen in Brasilien und die meiste Zeit habe ich in Rio verbracht.
Mit einem Caipi in der Hand?
Mit einem Caipi in der Hand. Ich bin ein Ipanema-Girl. Copacabana war mir tatsächlich ein bisschen zu wild.
Mhm. Wie fandst du es denn? Wie fandst du Brasilien?
Ich fand Brasilien toll.
Ja.
Ja.
Also, wie fandst du Brasilien, finde ich lustig, weil wenn man fragt, wie findest du Deutschland und man war in Berlin,
ja,
ne, dann
stimmt.
Hat man auch gar keine Ahnung von, was Deutschland eigentlich ist.
Hey, und Brasilien ist so ein Riesenland einfach.
Ich weiß, ich war also, ja damals 8 Wochen dort.
Krass.
Und habe gefühlt nichts gesehen.
Ja, also ich habe auch nichts gesehen. Also
du hast wirklich nichts gesehen.
Ich habe wirklich nichts gesehen. Ich habe Rio gesehen und ich habe auch so ein komisches Wort, Ilha Grande.
Ja. Ich weiß, so, ich weiß auch nie, wie man es richtig ausspricht.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist so Ilha Grande.
Ilha Grande.
Auf Ilha Grande.
Warst du Ilha Grande?
Genau. In der Nähe von Rio und dann war ich noch in Salvador de Bahia.
Was war dein absolutes Highlight in Brasilien?
Ich glaube, mein absolutes Highlight in Brasilien ist so dieses Beachlife. Das ist ja, also ich glaube für Leute, die am Strand so Ruhe und Entspannung wollen, ist halt Ipanema und Copacabana gar nichts.
Nicht.
Gar nichts, weil es einfach nur crazy ist. Die Leute, also überall ist saulaut Musik, die ganze Zeit. Es wird sich unterhalten in einer Lautstärke, irre. Dann kommt die ganze Zeit irgendjemand vorbei und will dir irgendwas verkaufen, also zu essen, zu trinken, Sonnenbrille, Beachtuch, Bikini, alles kommt zu dir, Kokosnuss. Also ich liebe Leute beobachten und es war für mich einfach…
Stalkerin.
Ja. Es war für mich einfach Heaven, weil es passiert die ganze Zeit irgendwas. Ich stehe auch voll drauf, so overstimulated sein, finde ich irgendwie geil. Also, und das dann am Strand, wo man normalerweise so Ruhe und Besinnlichkeit und irgendwie, oh, das Meeresrauschen, weil auch das in Rio ist ja nicht so Meeresrauschen, Geplätscher, sondern da brechen ja so die richtigen Wellen. Also es ist ja auch oft, voll oft gefährlich, ins Wasser zu gehen, wegen der Strömung und so weiter. Ja, ich saß da und habe irgendwie auch richtig viel geglotzt. Also einfach nur
dein Leben genossen.
Ja, Leben genossen, Leute angeguckt.
YOLO.
50.000 Bikinis geshoppt.
Hast du?
Ja. Ich glaube, ich habe wirklich,
hast du mir
also
noch gar nicht gezeigt.
Ohne Scheiß, ich habe glaube ich 10 Bikinis gekauft.
Sind das Bikinis oder Fäden?
Fäden. In allen Farben. Es war wirklich so. Und das Geile ist ja eben, du musst dich ja noch nicht mal einen Zentimeter bewegen. Die kommen ja einfach
zu dir.
Also das ist so mein Dreamlife. Alles kommt zu dir.
Oh mein Gott. Und dazwischen Caipis.
Und dazwischen Caipis, die übrigens auch zu dir
kommen.
Auch
zu dir kommen. Kara, hast du dich bewegt?
Wenig.
Geil.
Ja.
Möchtest du wieder nach Brasilien?
Auf jeden Fall.
Ich habe auch wieder richtig Bock auf Rio. Mhm. Man sieht vor allem auch, dass du in Rio bzw. am Strand warst, weil, ich meine, wir kommen ja gleich noch dazu, warum wir hier überhaupt sitzen. Karas Taschenbuchausgabe von Yellowface und meine Taschenbuchausgabe von Yellowface. Also mal ganz kurz, mein Rücken ist nicht gebrochen. Ich habe so ganz unbequem gelesen, so im Bett, dass ich so Hauptsache nicht brechen. Karas,
ja, nee, also,
Karas war am Strand.
Zero fucks given. Also mein Buch
Gib
ist komplett.
Bitte.
Ja, warte.
Also mal ganz kurz. Das ist ein Buch, was im Urlaub war. Das ist ein Buch von einem Mann, der sehr auf Taschenbuchausgaben achtet und auf Bücher. Objekt, Nutzobjekt, Museumsstück. Welches
also
Team
wirklich,
seid ihr?
Ich finde das wirklich beeindruckend, wie ungelesen deine Ausgabe von Yellowface aussieht.
Ich habe es auch nicht gelesen.
Ich habe ja auch.
So, wir mussten das Buch wieder zurückgeben.
Genau. Ich habe das Buch geliebt.
Okay.
Ja.
Cute.
Und was war bei euch so los?
Bei uns. Also, der Dezember ist bei uns immer so ein Kulturmonat, ne? Also ich gehe ja sowieso gerne und viel ins Theater, sowohl Musicals als auch Theaterstücke oder Konzerte. Und im Dezember vor allem setze ich immer so ein Programm auf.
Mhm.
Und Felix und ich haben uns in der Schaubühne Call Me Paris angeschaut. Ein Stück, in dem meine Freundin Alina Stiegler mitspielt. Das ist sehr zu empfehlen. Da geht es um die Sextapes von Paris Hilton unter anderem.
One Night in Paris.
One Night in Paris. Ich hatte zwei absolute Highlights. Eins war das Konzert von Lord in der Max-Schmeling-Halle. Das war so krass. Felix und ich lieben Lord und die Stimmung in der Max-Schmeling-Halle, es war unfassbar. Ich habe so viel getanzt auf dem Konzert. Ich habe gesehen, dass sie Headlinerin ist beim Lollapalooza im Sommer in Berlin. Ich muss sie nochmal live sehen. Also wirklich, ihr könnt euch die Setlist gerne anhören. Das ist einfach nur, es macht so viel Spaß und ihr letztes Album ist einfach nur genial. Und dann, da sind Felix und ich jeden Dezember und auch oft noch ein zweites Mal im Jahr, sind wir im Chamäleon-Theater. Mhm. Das ist ein Theater in Berlin in den Hackeschen Höfen und das ist wirklich mein absoluter Kulturtipp in Berlin. Das ist moderner Zirkus.
Mhm.
Das ist Akrobatik. Die haben immer zwei oder drei Stücke im Jahr. Ich glaube zwei Stücke im Jahr. Und die Kinnlade ist ganz weit unten, wenn du da sitzt.
Mhm.
Es ist ein ganz intimer Raum und dort bekommst du auf der Bühne eine Akrobatik präsentiert, die wirklich so unfassbar ist. Aber du sitzt nicht wie oft bei den Cirque du Soleil-Tourneen im Oberrang und siehst nichts, sondern du sitzt unmittelbar in deren Nähe, in so 5 Meter vor der Bühne.
Krass.
Und es ist einfach unfassbar, was die KünstlerInnen drauf haben. Und gerade gibt es dort bis noch Mitte Januar eine Company aus Australien, Circa heißen die, und die spielen Wolf. Das ist so krass. Ich liebe das Chamäleon-Theater. Und dann, was haben wir noch? Wir gehen nachher, also heute Abend, auch neuer Zirkus, gehen wir an Cirque du Soleil, weil, ich rede gerade von Cirque du Soleil, von Arenen. Das Besondere ist, es gibt jetzt eine Residency in Berlin im Theater am Potsdamer Platz. Ist das Stück Alizé eingezogen und das gucken wir uns heute an, da kann ich nur noch nichts zu sagen. Und dann gehen wir noch ins Gorki-Theater zu meiner Freundin Via, mit der ich Highstex gedreht habe, und gucken das Rote Haus. Und wir gingen noch zur Kinky Boots Premiere im Admiralspalast, also es steht noch so einiges an.
Volles Programm, volles Kulturprogramm.
Volles Kulturprogramm, aber das liebe ich ganz doll am Dezember.
Sehr schön.
Das ist so mein Kulturmonat. Und dann freue ich mich, weil ich ja auch so ein kleines Weihnachtstierchen bin, so eine kleine Weihnachtsmaus. Ich freue mich richtig doll auf Weihnachten.
Mhm.
Ich freue mich, wir fahren am 22. Dezember zu meiner Family und ich freue mich einfach, wieder da zu sein, gut zu essen, viel zu essen, Spiele zu spielen, zu lesen und einfach nur zu entspannen und das Jahr irgendwie ausklingen lassen, weil das Jahr war auch nicht nur schön bei uns und genau, das ist, ich mag gerne symbolisch, es wird jetzt erstmal nichts, ne, an der jetzigen Situation ändern, aber symbolisch einen Neujahresanfang finde ich immer ganz schön.
Genau. Ja. Ja, also ich habe ja auch, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen Astro-Girl und das so Shoutout an alle Astro-Girls da draußen. Und es gibt ja tatsächlich, in der chinesischen Astrologie geht es ja nach Jahren. Und das Jahr 2025 war das Jahr der Schlange.
Mhm.
Und ist sozusagen so ein Jahr der Häutung und alte Dinge hinter sich lassen, Dinge abschließen und so weiter. Also, it rings a bell.
Ja, it rings a bell.
Oder?
Und it rings auch a bell, weil du bist ja hier die Queen der Überleitungen.
Ich bin die Queen der Überleitung, noch ganz kurz. 2026 wird das Jahr des Pferdes in der chinesischen Astrologie.
Was kann das?
Höher. Da geht's volle Kraft voraus.
Und zwar im Galopp.
Aber genau, ich bin die Queen der Überleitung und habe ja jetzt schon den Grundstein gelegt, um dann über das Buch zu sprechen, über das wir sprechen wollen, nämlich Yellowface.
Yellowface. Leute, ihr hattet entschieden. Vor 4 Wochen haben wir 3 Bücher zur Abstimmung freigegeben und ihr habt euch für Yellowface entschieden von Rebecca F. Kwang, erschienen im Eichborn Verlag. Übersetzt wurde der Roman von Jasmin Humburg. Und gewöhnlich starten wir jede Book Club Edition mit einer Grußnachricht des Autors oder der Autorin. Und bei Rebecca F. Kwang war das leider nicht so einfach, weil sie keine Grußnachrichten verschickt.
Grundsätzlich nicht.
Grundsätzlich nicht, ja. Genau, weil sie wüsste nicht, wo sie aufhören, wo sie anfangen, wo sie aufhören sollte. Das haben wir zu respektieren und ist natürlich auch okay. Und haben uns dennoch trotzdem gefreut, dass zum Beispiel eine Coco Mellos uns Grußnachrichten schickt. Nicht von Anfang an irgendwie böse sein auf Rebecca, aber so ein bisschen. Aber wir wollten natürlich trotzdem auch diese Sprachnachricht oder diese Book Club Edition mit einer Sprachnachricht beginnen und haben deswegen Jasmin gefragt, die Übersetzerin von Yellowface, ob sie uns und euch einen kleinen Gruß da lassen möchte. Und den würde ich jetzt einmal abspielen.
Hallo an alle, die zuhören. Ich bin Jasmin Humburg. Ich bin Literaturübersetzerin und habe unter anderem Yellowface ins Deutsche übertragen. Ich freue mich, dass ihr diesen Roman über die Schattenseiten des Literaturbetriebs gemeinsam gelesen habt. Beim Übersetzen erlebe ich einen Text ziemlich intensiv, allein weil ich ihn im Laufe meiner Arbeit meistens 5 oder 6 Mal lese. In diesem Fall war es eine besonders spannende Herausforderung, mich in die Hauptfigur June reinzudenken. Die ist ja nicht nur unzuverlässig, sondern auch einigermaßen unlikable. Und es hat mir gefallen, wie temporeich und überraschend die Geschichte erzählt ist. Da muss man dann auch mal kreativ werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Zum Beispiel in den Dialogen oder wenn es um die Social Media Rants geht. Ja, jetzt wünsche ich euch eine spannende Diskussion. Viele liebe Grüße an eure Community.
Mega, danke Jasmin.
Dankeschön Jasmin. Ich finde das auch eine schöne Lösung, ehrlich gesagt.
Ich auch. Ich finde es auch total schön. Ich habe mich auch voll gefreut. Und vor allem haben wir ja auch mit Lisa Kögeböhn, die Übersetzerin von Blue Sisters, schon das Übersetzen gefeiert und für sehr, sehr wichtig empfunden und haben ja schon in den vergangenen Folgen darüber geredet, was für eine Kunst das auch ist, ne? Ja. Diese Roman und was Jasmin ja auch gerade meinte, das Tempo dieses Romans zum Beispiel in die deutsche Sprache zu übersetzen, ne?
Genau.
Und da würde ich gleich, glaube ich, mal anfangen, weil das ist ein absoluter Page-Turner.
Ist er.
Also, ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe Yellowface wirklich inhaliert.
Ich habe das in 2 Tagen fertig gelesen.
Wirklich?
Ja, und ich war dann so ein bisschen traurig, weil ich ja, wie gesagt, im Urlaub war. Und dann war ich so, Mist, jetzt habe ich nur noch ein anderes Buch dabei. Und was auch witzig war, die Freundin, mit der ich im Urlaub war, die hatte auch 2 Bücher dabei. Aber 2 Bücher, die ich ebenfalls schon gelesen hatte.
Nein.
Nämlich Coco Mellos Blue Sisters und noch ein anderes Furie.
Ah,
genau. Und beide Bücher hatte ich schon gelesen und dann weißt du, okay, jetzt habe ich noch ein Buch übrig.
Ihr hättet euch besser absprechen müssen.
Wir hätten uns besser absprechen sollen, aber ja. Ich habe es wirklich innerhalb von 2 Tagen durchgelesen.
Wir können ja einmal ganz kurz für all die Yellowface nicht gelesen haben, nur anschneiden, worum es geht. Es geht um June Hayward, die eine Schriftstellerin, die ein Debüt geschrieben hatte, was relativ unerfolgreich war. Und sie hat noch aus ihrer Uni-Zeit eine Freundschaft mit Athena Liu, eine sehr gefeierte Autorin, eine Sino-Amerikanerin, ist eine amerikanische Frau mit chinesischen Wurzeln, die all ihre Romane nur auf einer Schreibmaschine schreibt, bedeutet, es gibt von keinem ihrer Romane Dateien, die sie verschickt, sondern sie zeigt wirklich ihre Bücher nur, wenn sie das ans Lektorat schickt. So. Die beiden befinden sich in der Wohnung von Athena und Athena stirbt bei einem Pancake-Wettessen und June fällt
besoffen
und June ruft sofort den Notarzt, ne? Also so, aber steckt das Manuskript ein, das fertige Manuskript von Die letzte Front, welches auf dem Schreibtisch von Athena liegt. Und June gibt dieses Buch als ihres aus und veröffentlicht es mit Passagen, die sie noch ergänzt, aber trotzdem ein klarer Fall von Plagiat, veröffentlicht es und wird zu einer gefeierten Schriftstellerin.
Erstmal,
bis der Shitstorm
startet.
Aus ganz verschiedenen Gründen. Ja. Und ich glaube, wir könnten zuallererst, bevor wir mehr ins Buch einsteigen und auch bevor wir darüber reden, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, über 2 Dinge sprechen als quasi Definition, damit wir on the same page sind, die nämlich in diesem Roman eine ganz große Rolle spielen. Und zwar ist das einmal White Gaze und Sensitivity Reading. Ich würde mal ganz kurz was zu White Gaze sagen. Mhm. Ne? Also vielleicht ist einigen Male Gaze ein Begriff. Male Gaze ist ein Begriff aus der feministischen Film- und Medientheorie von Laura Mulvey. Und zwar geht es um die Darstellung der Frau aus der heterosexuellen männlichen Sicht, in der Frauen wahnsinnig oft als Objekte und komplett sexualisiert dargestellt werden. Und White Gaze ist im übertragenen Sinne, die weiße Perspektive auf marginalisierte Gruppen. Beispiel Person of Color, People of Color und werden hauptsächlich über die Herkunft und Akzente definiert. Nicht weiße Figuren müssen ständig die Kultur erklären. Also die Geschichten und die Figuren werden so gestaltet, dass sie für ein weißes Publikum verständlich oder angenehm sind.
Genau, und das passiert ja bei June auch. Sie benutzt diese Geschichte asiatischer Identität als Material und kapitalisiert das dann ja am Ende auch. Und sie entscheidet auch darüber, wie die Geschichte erzählt wird.
Genau, sie entscheidet, wie die Geschichte erzählt wird. Aber was ich so krass finde an Yellowface, ist, dass es ja auch so die Schattenseiten der Buchindustrie aufdeckt. Ne? Also es ist so krass, sobald sie kommt mit dieser Die letzte Front, das Buch, was sie quasi klaut von Athena, kommt sie in diesen renommierten Verlag und hat da PR-Meetings und Sitzungen. Und was passiert als allererstes? Ihr Name wird geändert.
Ja.
Ihr Name wird von June Hayward zu Juniper Song geändert.
Was in der Geschichte auch ihr richtiger zweiter Name ist, weil ihre Mutter wohl so eine Hippie-Tante war in den, keine Ahnung, 80ern. Aber natürlich hat dieser Name ja auch eine totale Implikation, dass sie asiatisch sein könnte.
Genau, genau. Und das ist das Ding. Aber es wird kein Mal von der PR-Abteilung ausgesprochen. Alle wissen das,
ja,
dass der Nachname Song gewählt wird, damit man denken könnte, sie sei chinesischer Herkunft. Ist aber de facto nicht,
ja,
so. Das heißt, der Rassismus beginnt hier sofort.
Direkt.
Direkt.
Ah ja, klar. So, wir versuchen es irgendwie ohne, also ach, wie praktisch, dass die Song mit zweitem Namen heißt, ne? So ein bisschen.
Den nehmen wir jetzt.
Den nehmen wir, den Namen.
Und dann, was ich auch so krass finde, Danielle ist ihre neue Verlegerin.
Mhm.
Und Danielle geht mit Juniper das Manuskript durch und ändert Dinge ab. Da fing das an, dass sich bei mir alles zugezogen hat. Das ist hier auf Seite 56. Da machen sie aus einem weißen Fiesling einen Chinesen.
Mhm.
Und aus einem rebellischen chinesischen Arbeiter einen verständnisvollen weißen Bauern. Und dann das Argument, ich zitiere, das gibt dem Ganzen die Komplexität, die humanistische Nuance, die Athena nicht sehen konnte, weil sie vermutlich zu nah an dem Projekt dran war. What the fuck?
Ja, ich finde, das ist im Verlauf des gesamten Buches oder dieses gesamten Redigats, was da stattfindet, eh auch so geil, weil June ja dann immer gelobt wird dafür, dass sie so unemotional mit ihrem Text umgeht und man denkt halt
natürlich
so die ganze Zeit, so ist halt nicht dein, ist
halt
nicht
dein Text. Also ich meine, wir müssen hier auch zwei Sachen komplett trennen, ne? Das eine ist der Plagiatsvorwurf.
Mhm.
Also das eine ist, sie klaut ein Manuskript.
Ja.
Das andere ist kulturelle Aneignung.
Ja.
Ne, das sind zwei Themen, über die man jetzt, glaube ich, stundenlang reden könnte. Und ich weiß gar nicht, was wir hier in unserer Folge noch alles unterbringen können. Aber es ist so krass, wie sie im Laufe der Geschichte ja auch immer mehr sich selbst
anlügt, ja,
und am Ende wirklich richtig davon überzeugt ist, dass sie gar keinen Fehler begangen hat.
Ja.
Weil sie sagt ja irgendwie, sie hat die Geschichte aufgefüllt. Das hat sie ja geschrieben.
Sie hat sie rund gemacht.
Sie hat sie rund gemacht.
Sie hat sie lesenswert gemacht.
Und das finde ich aber auch im Kontext von dem White Gaze so krass, dass wir eine Rebecca F. Kwang ist auch eine Sino-Amerikanerin,
mhm,
dass sie eine weiße Protagonistin gewählt hat für ihren Roman, die man quasi versteht, also weil man in der Ich-Perspektive die ganze Zeit im Kopf von June drin ist, am Ende sogar gar nicht mehr weiß, was ist richtig und was ist falsch.
Mhm.
Also Rebecca manipuliert die LeserInnen,
ja,
total. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit einer Freundin, die den Roman auch gelesen,
mhm,
hat. Und die hat doch tatsächlich das gesagt. Sie meinte dann zu mir, ja, aber am Ende, sie hat ja gar nicht geklaut. Das ist ja, sie hat ja auch die Passagen aufgefüllt. Und dann war ich so,
sie hat ja voll viel selber geschrieben.
Ja, und dann war ich so wie, okay, stopp. Das finde ich gerade total krass, dass,
ja,
dass das komplett aufgegangen ist bei
dir. Und
das
zeigt ja auch
irgendwie, hast es geschafft. Du wurdest manipuliert.
Und es zeigt den Skill ja auch von Rebecca, die es sozusagen schafft, uns so sehr in die Welt von June reinzuziehen,
mhm,
dass wir am Ende so da sitzen und selber so sind wie, oder halt eben auch deine Freundin, dass man so sich so selber dabei ertappt wie, ja, aber sie hat ja schon auch voll viel Arbeit da reingesteckt.
Mhm.
Und dann so,
nein.
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 Ich würde dazu, wir beginnen ja auch immer mit einem kleinen Intro und
ja,
ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden, die mega gut passt und die das auch nochmal zusammenfasst für alle, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, das Buch. Und zwar sind wir in der Perspektive von June und es ist noch relativ am Anfang des Buches auf Seite 78. Sie sagt: Ich habe nie gelogen, das ist wichtig. Ich habe nie vorgegeben, Chinesin zu sein oder mir Erfahrungen ausgedacht, die ich selbst nie gemacht habe. Was wir hier tun, ist kein Betrug. Wir stellen nur die richtigen Verbindungen her, damit die LeserInnen mich und meine Geschichte ernst nehmen, damit niemand mein Werk aufgrund von überholten Vorurteilen ablehnt, die vorschreiben, wer worüber schreiben darf. Und wenn jemand Vermutungen anstellt oder die falschen Schlüsse zieht, sagt das nicht mehr über die Person aus als über mich?
De Lulu.
Und da sind wir aber so mittendrin in diesem Ding.
Wir sind mittendrin.
Ne?
Wirklich, du weißt nicht, wie oft ich mir What the fuck aufgeschrieben habe als Notiz oder komplett delusional.
Ja.
Ich finde, weil genau das eine Sprachnachricht ist für unsere Kategorie Anrufbeantworter und wir hatten ja in der letzten Book Club Edition schon gesagt, dass wir die Kategorie so ein bisschen nach vorne ziehen wollen, um eure Stimmen mehr in unser Gespräch einzubinden. Ich finde, wir haben uns eigentlich für eine andere Reihenfolge entschieden, aber es ist gerade so, dass wir mit Magdalenas Nachricht starten sollten. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Kategorie Anrufbeantworter.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep. Piep, piep.
So, ich spiele jetzt mal die Sprachnachricht von Magdalena ab.
Ich finde es total faszinierend, ein Buch zu lesen aus einer Perspektive von einer Protagonistin ausgehend, die so skrupellos ist. Normalerweise lese ich eher Geschichten, wo es darum geht, dass Menschen unter gewissen Ungerechtigkeiten leiden oder man die moralischen Bedenken sehr stark spürt. Und ich finde, das ist bei Yellowface eher nicht so. Und ich merke beim Lesen immer wieder, wie ich irgendwie auflache oder aufatme oder den Kopf schüttle, weil ich einfach so irritiert davon bin. Ja, teilweise einfach dieses Verhalten auch sehr stark verurteile. Und das macht für mich aber auch den Reiz an diesem Buch aus, ja, eine Geschichte zu lesen, in der die Protagonistin so starke Grenzen überschreitet und dies aber sehr wenig hinterfragt. Und dann sitze ich so da und schwanke so zwischen Faszination und ja und Irritation, teilweise auch Unverständnis. Ja, und ich finde aber trotzdem, dass in dieser Geschichte ja sehr viel Wahrheit steckt und man dadurch sich eben auch gut vorstellen kann, dass das Verlagswesen einfach eine sehr skrupellose Branche sein kann.
Ich stimme Magdalena komplett zu und das ist eine Sache, da bin ich mir immer noch nicht sicher, wie ich das finde. Hm. Ein Buch zu lesen über fast 400 Seiten mit einer Protagonistin, die ich wahnsinnig unsympathisch finde.
Ja, man weiß ja immer nicht genau, kann man ihr jetzt gerade glauben oder nicht und eben dieses, wie sie sich die ganze Zeit selbst belügt und das auch alles immer relativiert. Man sitzt
immer,
so, man
immer.
Ist, also,
es hört gar nicht auf.
Es hört nicht auf und man ist so wie, nee, das hast du jetzt nicht gemacht. Also auch, sie schreibt ja quasi diese komplette Geschichte und nimmt dann alle Benefits mit und sagt halt so, oh, es ist so geil, endlich mal nicht die Person zu sein, die so einen Flop-Roman hat, sondern so, ich kriege jetzt endlich mal alle Perks aus dieser Literaturbranche so mit und so und sitzt so da und ist irgendwie so, ja, ich habe das auch verdient. Und dann beginnt dieser ganze Prozess, dass sie in Frage gestellt wird.
Der ganze Shitstorm.
Also der ganze Shitstorm beginnt. Und sie ist dann so, ja, ich muss mal was Neues schreiben. Und dann macht sie es nochmal.
Sie macht es nochmal. Dann nutzt sie, dann, weil sie hat, als sie das Manuskript in die Tasche gesteckt hat, hat sie noch so einzelne Papiere mit eingesteckt, wo auf denen Athena so One-Pager, so einen Paragraphen geschrieben
hat. So Gedankenskizzen.
Genau.
So.
Und dann nimmt sie einen Absatz. Und das wird der Anfang ihres neuen Romans Hexenmutter. Und man ist nur so wie, hey, hast du gar nicht gelernt?
Ja.
Ich wollte dazu noch was sagen, zu diesem Delusional.
Ja.
Es gibt eine Zeile oder eine Passage, die ich mir markiert habe auf Seite 176. Wir befinden uns so ungefähr in der Mitte des Romans. Da schreibt sie, in Bezug auf diesen ganzen Shitstorm, das Internet ist abgefuckt, nicht ich. Es ist dieses Aufgebot von Kämpferinnen für soziale Gerechtigkeit, geltungsbedürftigen, weißen, Allies und nach Aufmerksamkeit lechzenden asiatischen AktivistInnen, die völlig verrückt spielen. Ich bin hier nicht die Schurkin, ich bin das Opfer. Wirklich, ich hab so oft aufgeschrien beim Lesen, weil ich dachte, das kann doch jetzt wirklich nicht sein.
Ja.
Das kann doch nicht sein, dass sie, und die schreibt, ich bin das Opfer, und das glaubt die.
Das ist, also ich muss an der Stelle vorgreifen, weil diese Passage, die du gerade vorgelesen hast und dieses, ich bin hier nicht die Schurkin, ich bin das Opfer, das ist tatsächlich mein Lieblingszitat. Ich habe zwei diesmal, die nicht unbedingt im Sinne von so Lieblingszitat, da kann man jetzt so wahnsinnig viel draus ziehen oder so, aber ich finde, das ist so beschreibend, das
beschreibend für
Buch.
Den kompletten Roman.
Genau. Und deswegen ist das so mein Lieblingszitat. Ich finde es witzig, dass du ausgerechnet die Stelle jetzt gerade vorliest, weil genau, es ist so auch dieses immer relativieren, was man selber gemacht hat. Also die eigene Verfehlung nicht als solche anzuerkennen. Und das ist ja aber auch so ein ganz typisches Ding, was in der Psychologie passiert, ne? Man nennt das ja kognitive Dissonanz. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel rauchst und du willst aufhören zu rauchen, du kannst aber nicht aufhören zu rauchen, dann sagst du die ganze Zeit, ja, Rauchen ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Um sozusagen
das zu relativieren
und diesen Spalt zwischen deinem tatsächlichen Verhalten und dem Verhalten, wie du es eigentlich machen solltest, irgendwie sozusagen so auszugleichen. Und das macht sie ja
die ganze Zeit
bis zum, also es hört gar nicht mehr auf. Und
es wird nur noch schlimmer.
Es wird immer nur schlimmer.
Es wird nur schlimmer. Und sie ist sich ja aber von Anfang an, das ist ja das Absurde, sie weiß es ja am Anfang. Ich habe ja am Anfang unserer Buchbesprechung über White Gaze gesprochen und auch gesagt, dass ich noch was über Sensitivity Reading sagen wollte. Und es fängt ja da schon an. Sie bringt dieses Manuskript zu dem neuen Verlag und dort gibt es eine Assistentin, die vorschlägt, einmal den Prozess des Sensitivity Readings zu vollführen, und den lehnt June ab, weil sie es nicht will. Achtung, ganz kurz, Sensitivity Reading ist eine prüfende Durchsicht eines Textes durch Personen, die direkte Erfahrungen mit bestimmt marginalisierten Gruppen oder Themen haben. Ne? Das gibt es auch beim Film. Wenn queeres Leben in einem Drehbuch dargestellt wird, kann man das zum Sensitivity Reading geben. Dann lesen queere Menschen dieses Drehbuch durch und prüfen, ob Klischees reproduziert werden, ne? Ob es authentisch ist. Hier in diesem Fall auch. Candace, ihre Kollegin, wollte, dass dieser Roman, dieses Manuskript einmal geprüft wird und schreibt oder sagt in einer Mail, liebe KollegInnen, ich möchte noch einmal betonen, für wie wichtig ich es halte, dass wir uns bei diesem Projekt für ein Sensitivity Reading entscheiden. In der heutigen Zeit sind LeserInnen zwangsläufig misstrauisch gegenüber AutorInnen, die außerhalb der eigenen Lebenswelt schreiben, aus gutem Grund. Ich weiß, dass ich die Herstellung verzögern würde, aber ein Sensitivity Reading würde June davor schützen, der kulturellen Aneignung beschuldigt oder noch schlimmer, als kulturelle Blutsaugerin dargestellt zu werden. Es würde erkennen lassen, dass June nur die besten Absichten mit ihrer Repräsentation der chinesischen Diaspora verfolgt. Was sagt June daraufhin?
Sie sagt, sie braucht das nicht. Ja, danke, nee. Aber brauche ich nicht. Ich finde das so krass, weil ich daran, also man muss ja dazu sagen, Yellowface ist einmal ein Buch über das Verlagswesen, aber es ist ja eben auch so eine Art Krimi und eine Art Geisterroman. Mhm. Dieses, ich verstehe nicht in dem Buch, warum sie sich so sehr dagegen wehrt. Also es ist mir wirklich die ganze Zeit ein Rätsel geblieben, aber sie scheint so verblendet zu sein, dass sie das gar nicht. Also ich glaube, sie ist wirklich davon überzeugt, dass sie das nicht braucht. Und sie schaufelt sich
aber
damit aber
nicht,
eigentlich
dass sie am Anfang,
ihr eigenes Grab.
Sie schaufelt sich ihr eigenes Grab, aber meinst du nicht, dass sie am Anfang ganz genau weiß, was passieren würde, wenn man das zum Sensitivity Reading schicken würde?
Ich habe mir halt die ganze Zeit so gedacht, okay, wenn sie dieses Sensitivity Reading gemacht hätten, hätte man halt vielleicht noch ein, zwei Sachen ändern müssen. Aber sie wäre ja komplett vor diesem Vorwurf geschützt gewesen. Und das ist was ich nicht verstehe, weil das ist für mich keine wirklich rationale Entscheidung zu so einem Thema. Also deswegen, ich glaube irgendwie, dass sie so da drin ist. Ich habe auf Seite 75 sagt sie, ich bin weiß, stelle ich klar. Wollt ihr damit sagen, wir bekommen Probleme, weil ich diese Geschichte geschrieben habe und weiß bin? Mhm. Das heißt, Ich glaube, sie ist wirklich auch der Meinung, dass es kein Problem darstellt. Und da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Sie akzeptiert halt nicht, dass es für manche Menschen eine erlebte Wirklichkeit ist, sondern für sie ist es ein Material, für sie ist es ein Ausgangspunkt, von dem aus man schreiben kann und nicht.
Für sie ist Material und sie wird dadurch fucking rich.
Ja.
Wollen wir mal die nächste Sprachnachricht abhören?
Yes.
Wollen wir mal zu unserem All-Time-Favorite kommen? Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Hier ist für euch
Höfi.
Moin, hier ist wieder Höfi. Also, das Buch. Eine spannende, finde ich, witzige Satire. Toller Einstieg, so mit Pancake und so. Am Ende, finde ich, verliert sie so ein bisschen an Spannkraft. Aber sie zielt auf alles, was jetzt so anliegt. Cancel Culture, kulturelle Aneignung, Gender, Feminismus und so weiter. Und sie zeigt, was passiert, wenn die Kommunikation zwischen den Menschen in den Hohlraum der Social Media verrutscht. Und manchmal hatte ich den Eindruck, dass das Buch selbst ein Kind der Umstände ist, die es beschreibt und kritisiert. Das wäre ein interessanter Fall von Selbstbezug oder Selbstreferenz oder wie man das nennt. Gruß von Höfi. Ciao.
Gruß zurück, Höfi.
Gruß zurück, Höfi. Zwei Punkte aus Höfis Nachricht. Einerseits glaube ich, wichtig ist dieses ganze Thema Social Media, Cancel Culture und so weiter. Und das zweite Thema, diese Selbstreferenzialität.
Mhm.
Und ich habe ein bisschen gelesen zu Rebecca Kuang und sie ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche sino-amerikanische Autorin. Sie hat auch viele Preise gewonnen und hat sonst bisher viel so Fantasy-Sachen geschrieben.
Babel und Katabasis.
Ja, hast du was davon gelesen?
Babel habe ich gelesen,
okay,
ja.
Und, wie war das?
Ich mochte es bedingt, ich fand es wahnsinnig lang. Mhm. Also sorry, dass es jetzt das Erste ist, was mir auffällt, aber das ist auch ein Kritikpunkt, den ich noch gegenüber Yellowface äußern würde, obwohl es sehr viel kürzer ist als Babel. Aber ich finde, Yellowface hätte es auch vertragen, 50 bis 100 Seiten kürzer zu sein, weil ich finde, es gab irgendwann, vor allem was den Shitstorm anging, Schleifen und Wiederholungen.
Mhm.
Und dann dachte ich irgendwann so, oh, ja okay, weiß ich jetzt schon. Ne, so. Bei Babel ist das, ich glaube, wir reden hier von einem 800-Seiten-Roman oder so. Das ist wirklich ein dicker Brocken. Aber es ist halt ganz geil, weil es so das Übersetzer-Dasein ins Fantastische setzt, in eine Fantasiewelt. Und es war irgendwie geil.
Okay. Ja, also ich habe mir irgendwie gedacht, dass es schon auch eine gewisse, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auf ihren Erfahrungen in der Verlagswelt auch basiert.
Mit Sicherheit.
Ja, also ich glaube, was Höfi sagt, dass sie sich so auf sich selbst und ihre eigenen Erfahrungen bezieht, ist auf jeden Fall so. Es geht ja dann auch irgendwie an einer Stelle darum, so ja, okay, also da geht es dann um Candace, glaube ich, die auch irgendwelche Bücher, also die auch sich irgendwie bei einem Verlag meldet und wo dann aber gesagt wird, ja, wir haben ja schon eine asiatische Autorin. Also dieses ganze Quotenthema auch. Ja, wir haben schon eine.
Dieses ganze Diversitätsding, ne?
Ja.
Also Diversität als Marketingkategorie. Das ist halt so krass, sobald man einfach Diversität als Marketingding nimmt, aber dann auch sagt, nee, wir haben ja schon ein Buch. Das ist so wie, na, bei uns im Verlag ist jetzt schon ein queerer Roman erschienen. Ich würde jetzt nicht nochmal einen queeren Roman machen. Und man denkt sich so, ja, aber es geht doch um Liebe.
Ja.
Und ihr habt doch auch 535 heterosexuelle
Perspektiven
in euren Romanen. Also warum ist jetzt der eine oder der zweite queere Roman zu viel, ne?
Ja. Ja, und da halt, und auch da ja auch wieder, ne? Also das natürlich viele dieser Medien- und Verlagshäuser natürlich auch geführt werden von predominantly white people und die dann halt sagen, ah ja, okay, wir haben jetzt halt schon einen Asiaten, wir haben jetzt schon eine queere Person. Da sieht man halt auch wieder, natürlich irgendwie hat sich voll viel getan, aber es ist halt immer noch nicht so, dass alle Perspektiven gleich
behandelt werden. Nee, und das geht ja auch absolut wieder zurück.
Ja. Vielleicht noch zu diesem ganzen Thema, was Höfi auch anspricht mit dem Social Media.
Ja.
Es gibt eine Stelle, wo June dann auch über Social spricht. Mhm. Also sie ist ja ziemlich viel auf Twitter unterwegs und sie ist auch viel bei Goodreads, weiß nicht, gibt bei uns gar nicht sowas Vergleichbares. Nee.
Vor allem nicht, also Goodreads hat 1,5 Millionen FollowerInnen, ne?
Ja, auf Insta alleine. Absolut. Ja, ist richtig krass. Jedenfalls Twitter, und sie sagt dann an einer Stelle.
Du knickst wieder dein Taschenbuch, ich kann dir gar nicht. Bitte mach's nicht, es ist eine Buchvergewaltigung vor meinen Augen. Okay, schieß los, was sagt
sie? Genau, sie sagt, ihr solltet mal das Haus verlassen, hatte sich ein prominenter Schriftsteller einmal auf Twitter beschwert. Frische Luft schnappen, Twitter ist nicht das reale Leben. Aber Twitter ist das reale Leben. Es ist realer als das reale Leben, weil das soziale Gefüge der Verlagswelt davon abhängt, weil die Branche keine Alternativen kennt. Und sie sitzt ja dann da, als dieser Shitstorm losbricht und aktualisiert alles überall die ganze Zeit.
Sie schmiert sich einfach das Salz in ihre Wunden.
Aber so richtig
und badet
tief,
im Shitstorm.
So richtig tief rein.
Die liebe Anja hat uns ja eine Sprachnachricht zum Thema Shitstorm geschickt. Die würde ich an dieser Stelle gerne abspielen. Gerne.
Der Shitstorm wurde mir viel zu sehr in die Länge gezogen, vor allem da man als Normalsterblicher bisher noch keinen hatte und damit nicht so relaten kann. Hattet ihr schon mal einen Shitstorm und hat euch das Thema dadurch mehr abgeholt oder kennt ihr Leute?
Ja, also zum Thema Shitstorm. Ich finde es einen interessanten Gedanken, ne, dass, oder auch eine interessante Wahrnehmung, dass der Shitstorm zu viel ist. Das habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Also ich habe ja schon gerade gesagt, dass ich finde, dass dieses Buch ein bisschen zu lang ist und einfach zu viele Schleifen drin sind. Und vielleicht meint Anja das auch. Mhm. Ne? Ja, es gab schon mal Shitstorm, in denen ich indirekt verwickelt war. Also natürlich als Person des öffentlichen Lebens ist es auch etwas, man bietet ja viel mehr Angriffsfläche. Ne? Mhm. Ich habe letztes Jahr eine Serie gedreht für ZDF Neo, High Stakes. Die ist erschienen im Herbst. Und dort geht es um eine Muslima, die Astronautin werden möchte. Und sie trägt einen Hijab. Gespielt hat es Via Yekeli, eine Deutsch-Türkin, keine Muslima, keine Hijab-Trägerin. Mhm. Auf dem Plakat ist sie mit einem Hijab abgebildet. Und es gab, als wir das Plakat veröffentlicht haben, einen riesigen Shitstorm, warum eine nicht Hijab tragende Schauspielerin gecastet wurde für diese Rolle, wo es doch genug Hijab tragende oder Hijab Schauspielerinnen gibt. So. Ich verstehe die Kritik daran extrem. Mhm. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man einen großen Shitstorm startet, via dermaßen angeht, via die original am wenigsten dafür kann, dass sie gecastet wurde und eigentlich nichts in den Kontext setzt. Man sieht einfach das Plakat, sieht eine Hijabi, die keine Hijabi ist und hatet los. Mhm. Man weiß nicht, worum es in dieser Serie geht. Worum geht es? Es geht darum, dass eine Frau zum Teil komplett manipuliert wird von einem Mann, mit dem sie Sex hat. Sie fängt an, Glücksspiel zu betreiben. Sie bricht so viele Regeln ihrer Religion. Mhm. Die Schauspielerin, also die Rolle, gibt es, also ist ganz oft zu sehen ohne Hijab in der Serie. Sie hat Sexszenen. Das würde meiner Meinung nach keine Hijabi machen. Du
also
musst
nicht spielen können,
weil du musst 50% der Serie deine Haare zeigen. Du musst Sexszenen haben. Du bist leicht bekleidet. Das ist, also dieser Shitstorm ging los aufgrund eines Bildes. Ohne zu wissen, worum es eigentlich geht und ohne das einmal zu hinterfragen, würde ich das denn eigentlich spielen, die Rolle, wenn ich die Rolle angeboten bekomme? Und das war quasi ein Shitstorm, den ich indirekt mitbekommen habe, weil ich mit an dem Projekt beteiligt war und der einfach ganz, ganz furchtbar war.
Hattet ihr da so jemanden, der Sensitivity-mäßig rübergeguckt hat?
Ja, haben wir.
Also ihr habt eigentlich versucht, alles richtig zu machen?
Ja.
Das ist ja auch eben immer, das ist für uns, glaube ich, auch voll schwer, darüber zu sprechen, weil wir eben beide nicht zu marginalisierten Gruppen gehören. Und das ist, glaube ich, auch die große Challenge.
Ich gehöre
hier in
zu einer sehr großen marginalisierten Gruppe.
Sorry. Ich vergesse. Für mich ist
das
so null.
Das ist die Bubble, in der wir sind. Ja, aber klar, als schwuler Mann bin ich absolut Teil einer marginalisierten Gruppe.
Ja, und ich denke da halt null drüber nach. Sorry, dumm. Ja.
Nein, das ist
wir
auch
gehören ja beide nicht zu marginalisierten Gruppen.
Hallo. Hallo. Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, auch nochmal eine krasse Diskussion, ne? Also inwiefern sollten quasi, dürfen heterosexuelle Menschen Geschichten schreiben über homosexuelle Liebe? Und ich meine, ganz abgesehen davon, du als Frau gehörst eigentlich auch einer marginalisierten Gruppe an.
Stimmt, du hast recht. Wie konnte ich das vergessen? Ja, es ist.
Was wolltest du jetzt eigentlich gerade sagen?
Ich wollte eigentlich sagen, dass es halt so schwierig ist für. Okay, dann.
Dass wir nicht benachteiligt werden.
Nein, dann mache ich es vielleicht nochmal anders. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Challenge ist, glaube ich, in dieser gesamten Folge die Tatsache, dass wir diese sinoamerikanische Perspektive nicht nachvollziehen können, auch weil wir ja Weiße sind. Das ist auch irgendwie dieser Disclaimer, der vielleicht noch gesetzt werden muss an der Stelle, dass wir vielleicht auch Dinge sagen aus Unwissenheit, die auch wieder dem White Gaze entsprechen oder die auch irgendwie nicht ganz korrekt sind, und wir entschuldigen uns schon mal vorab dafür. Aber trotzdem.
Und ich hoffe, es beginnt bei uns kein Shitstorm.
Ja, voll. Aber eben, ich glaube, es ist halt oft so, dass man versucht, alles richtig zu machen, wie ihr jetzt auch bei diesem High-Stakes-Projekt, und eben trotzdem findet irgendjemand dann halt einen Punkt oder irgendeine Sache, wo man dann halt wieder Kritik üben kann. Und auf der einen Seite finde ich das voll positiv, dass es mittlerweile die Kanäle gibt, dass Menschen ihre Sorgen, Ängste, ihre Wut vielleicht auch über gewisse Dinge äußern können, aber eben, es muss immer fundiert sein.
Genau, und es geht ja hier, es ist ja ein Attackieren mit einem Schutzschild, nämlich man attackiert ja in dem World Wide Web. Die Leute schießen einfach los, ohne ins Gespräch zu gehen.
Ja.
Und dadurch entsteht ja auch voll viel Hass,
ja,
der einfach so ungefiltert rauskommt.
Ich glaube, was halt das Problem ist, auch an so Online-Diskussionen, ist oft, dass sich diese Diskussionen halt so verselbstständigen und eben so grenzenlos werden und hasserfüllt im Internet.
Grenzenlos und hasserfüllt.
Das ist halt schlimm, weil wenn du eine fundierte Kritik hast, dann gibt es niemanden, der nicht sagen würde, ja, okay, hast recht. Aber eben wenn es dann so einfach aus den Leuten herausbricht, das ist eh sowas, diese Internetkultur von, okay, ich kotze einfach alle meine negativen Gefühle jetzt raus,
ja,
und es ist mir vollkommen egal, dass auf der anderen Seite ein Mensch steht, das ist halt
crazy.
Einfach crazy. Und das wird schon auch gut gezeigt hier,
ja,
in dem Buch.
Ja, das gefällt mir auch sehr, ja, in dem Roman. Auch wenn man durch die Ich-Perspektive von June eventuell mit manipuliert und die Lulu wird.
Ja.
So viel zum Thema Shitstorm. Ich hoffe, liebe Anja, wir konnten deine Frage beantworten. Ich würde nun die letzte Sprachnachricht von dieser Book Club Edition abspielen, und das ist eine Nachricht von Benjamin.
Ich habe den Roman richtig, richtig gerne gelesen. Meine Frage war einfach die ganze Zeit, wie wird die Autorin den Roman auflösen? Für mich kam die Auflösung irgendwie sehr, sehr spät und war auch relativ kurz. Also ich hätte mir da irgendwie eine längere Auflösung gewünscht. Wie seht ihr das?
Danke, Benjamin, für deine Nachricht. Ich sehe das ähnlich.
Mhm, ich auch.
Die komplette Auflösung passiert auf ungefähr 20 Seiten. Davor, wie du sagst, dreht es sich eben auch so ein bisschen.
360 Seiten.
Und was ich halt auch irgendwie zum Beispiel, was mich auch ein bisschen genervt hat, ist, dass June erst auf Seite 317 auf die Idee kommt, diese eigene Geschichte und diesen Verdacht und diese ganzen Entwicklungen, die um ihr erstes Buch, Die letzte Front, sich sozusagen entsponnen haben, die zu nehmen als Buch.
Mhm.
Weil das ist. Das
auch als Wiedergutmachung.
Genau.
Und als vielleicht Reflexion und auch ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema, um zu sagen, Leute, ich habe Scheiße gebaut.
Ja.
Ne? Also darauf habe ich auch die ganze Zeit gewartet.
Es findet ja, also.
Findet natürlich findet überhaupt nicht
überhaupt
statt.
Nicht statt. Sie ist ja bis zum letzten Moment uneinsichtig.
Also, es ist wirklich unfassbar. Ich habe auch, ich sehe es nämlich genauso wie Benjamin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie geht das aus, wie geht das aus, wie geht das aus? Und dann, ich hatte letzte Woche meine Schwiegermutter zu Besuch,
mhm,
und sie hatte noch Yellowface in der Hand, weil sie liest immer ganz fleißig mit, was total schön ist.
Grüße gehen raus an Yvonne.
Und sie sagte, oh Gott, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und dann habe ich gesagt, hast du das Buch noch nicht beendet? Nee, ich muss es jetzt noch beenden. Nahm das Buch in die Hand, ich habe einmal nach links, einmal nach rechts geguckt, sie legte das Buch zur Seite und sagt, fertig. Und dann meine ich so, wie, du bist jetzt fertig? Ja, also ich lese zwar schnell, aber ich bin jetzt fertig. Und dann dachte ich, krass, du hast wirklich in einem Blink das Ende gelesen. Mm. Und man fragt sich einfach 360 Seiten lang, wie geht's aus? Und das, finde ich, ist irgendwie eine komische Relation.
Die Balance stimmt nicht.
Die Balance
so
stimmt nicht. Ich hab ja die ganze Zeit vermutet, noch bevor du gerade meintest auf 317, dass sie irgendwie auf die Idee kommt, ne, wie geht das aus? Ich habe die ganze Zeit vermutet, dass wir als Lesende ihren dritten Roman in der Hand halten.
Mhm.
Und das quasi aufgelöst wird mit Yellowface ist ihr Roman und das ist quasi, das ist ihr drittes Werk.
Ja, und das wäre ja auch wieder dieser Punkt von der Selbstreferenzialität, die Höfi gebracht hat. Das hätte dann vielleicht…
Das hätte es wieder gut gemacht auch, finde ich, oder? Oder? Weil dann hätte man gedacht, ah ja, sie versteht es wenigstens ein bisschen. Dem war nicht so.
Nein.
Es endete damit, dass sie von Candace Treppen runtergeschmissen wurde. Ups, vorbei.
Ups, ciao.
Also von Candace, das ist diejenige, die am Anfang wollte, dass das Sensitivity Reading stattfindet.
Und die dann ihren Job verliert.
Genau.
Ja.
Ja, nee, also fand ich auch nicht so geil.
Ja.
Ich habe noch nicht mein Lieblingszitat genannt.
Erzähl mal.
Ist ganz kurz.
Ja.
Ist auf Seite 55 und ist irgendwie so ein bisschen, ich möchte das losgelöst aus der Geschichte sehen, sondern einfach nur als Statement.
Okay.
Lesen sollte eine angenehme Erfahrung sein, keine Arbeit.
Oh. Ich
finde das irgendwie schön. So ist es nämlich.
Das ist
Lesen
schön.
Muss Spaß machen. Deswegen hatte man auch keinen Spaß damals in der Schule.
Ja.
Weil das war halt so wie morgen für Deutschgrundkurs musst du noch 30 Seiten Emilia Galotti lesen. Und dann war man so wie, ich möchte jetzt nicht heute Abend Emilia Galotti lesen.
Kein Bock auf Emilia.
Kein Bock auf Emily. Ich möchte bitte, dass Lesen angenehm bleibt. Und deswegen, Cara, sitzen wir hier und wollen diesen Buchclub gründen, beziehungsweise wir haben ihn ja schon gegründet, wollen mit euch Bücher lesen und zwar angenehm. Es soll eine schöne Erfahrung sein und ich hoffe, es ist weiterhin für euch eine schöne Erfahrung. Mein Wort zum Sonntag.
Sehr schön. Ja, dann, was bleibt uns denn dann noch?
Ich möchte noch wissen, wen du datest. Ich würde sagen, wir kündigen mal die nächste Kategorie an.
Charaktere, die wir daten würden.
Cara?
Ja.
Flirty, flirty, flirt.
Flirty, flirt.
Ah, ganz kurz. Wir haben auch eine Sprachnachricht bekommen mit einer weiteren Vermutung, wen wir daten würden.
Wir lieben diese Vermutung.
Wir lieben diese Vermutung.
Schickt uns auf jeden Fall eure Ideen, wen wir daten würden.
Also, ich date angeblich den Verleger und du Athena. Ich finde beides so absurd. Ich finde es so absurd.
Also, ich muss, kurzer Disclaimer, ich muss davor sagen, alle Charaktere in dem Buch sind unheimlich unsympathisch.
Ich hab mir schon überlegt, ob ich mich heute wehre, eine Antwort zu geben auf diese Frage.
Ja.
Weil ich es so schwer finde.
Es ist wirklich schwer. Was aber auch noch dazu kommt, finde ich, ist, dass die alle so lonesome Cowboys sind irgendwie. Also die sind ja auch alle voll alleine. Okay, ich mach's kurz. Ich würde Athena daten.
Wirklich?
Ja. Ich glaube, Athena, wenn man die daten würde, ich glaube, man hätte a fun time. Also ich war so ein bisschen so, die ist zwar komplett irre auch, die Frau. Also
ich hatte
die,
Angst vor Athena.
Ja, voll, weil du halt so ein bisschen auch so bist, okay, ich erzähle ihr irgendwas und das ist dann ihr nächstes Buch.
Weil sie ungefähr die Vergewaltigungsstory von June als Buch aufgeschrieben hat?
Komplett. Und halt irgendwie, also so, sie wird ja dann, also ich glaube, das ist nämlich das Ding, die nehmen sich ja auch alle nichts in dem Buch. Und das ist ja aber auch das, was Yellowface so gut macht. Mhm. Ich glaube aber, dass sie so fun ist im Sinne von, du kannst mit der was trinken gehen und dann sagt sie halt, komm, wir gehen jetzt noch Pancakes essen bei mir zu Hause. Ich habe auch noch einen geilen Whisky. Ich glaube, du kannst irgendwie mit
das
der
lustigen… Das gefällt dir wieder.
Ja, das finde ich wieder…
Ja, und dann sitzt du da und sie erstickt und stirbt und du musst den Notruf rufen.
Wäre okay für mich.
Hast du ja ein Manuskript, was du einstecken kannst?
Mein Durchbruch in der Literaturbranche ist so nah. Nein, ich würde Athena daten. Ich glaube, sie ist irgendwie ein fun Character. Ich glaube, sie hat auch viel zu erzählen.
Das hat sie mit Sicherheit.
Ja.
Wie sieht's aus mit Athenas Ex? Joff? Heißt er Joff?
Ja, Joff, glaube ich. Oh Gott, nee, schrecklich.
Schrecklich?
Ja. Der ist auch so bitter.
Ich möchte niemanden daten.
Yannick.
Ich möchte niemanden
daten.
Okay,
Yannick datet dieses Mal niemanden.
Ich möchte niemanden daten. Bitte verzeiht mir. Vielleicht sage ich euch, vielleicht mache ich fürs nächste Buch ein Doppeldate aus.
Ja, das finde ich gut.
Okay, das ist unser Joker.
Promise.
Das
ist
unser Joker.
Sehr gut.
Schön.
Schön.
Dann bleibt nur noch eins.
Das Ranking.
Das Ranking. Ihr und wir haben entschieden. Soll ich anfangen, wie ich das Buch gerankt habe?
Ja, und vielleicht kannst du auch noch sagen, weil ich glaube, bei diesem Buch ist es auch ein bisschen wichtig, darauf einzugehen, welche
Kategorien und was ich besonders gut
top,
und nicht.
Genau,
also es ist ja so, wir ranken immer in 6 Kategorien von 1 bis 10, vergeben wir Punkte und dann nehmen wir den Durchschnittswert und das ergibt unser Endranking für das Buch. Und für mich hat Yellowface eine Stärke in Themen und Botschaften.
Mhm.
Das ist unsere vierte Kategorie. Da habe ich dem Buch 9 Punkte gegeben.
Ja.
Weil ich zum ersten Mal über die Schattenseiten der Literaturbranche gelesen habe und ich das extrem spannend fand. Ich finde das Thema, wer darf was schreiben, was muss man erlebt haben, um über etwas zu schreiben, ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema und darüber könnten wir uns jetzt noch Stunden bis Wochen unterhalten. Am wenigsten ausgelöst oder am wenigsten Punkte, nämlich nur 5, hat Yellowface bekommen für die Kategorie 6, emotionale Wirkung.
Mhm.
Ich war, dadurch, dass mir June auch so unsympathisch war, ich war emotional nicht involviert in dem Roman. Also es hätte auch, ich hätte dem auch noch weniger Punkte geben können für die Kategorie, aber so, das ist quasi so die Spanne. Am Ende kam eine 7,0 bei mir raus.
Wir haben, glaube ich, ähnlich gerankt. Ich habe insgesamt ein bisschen höher gerankt. Bei mir ist es eine 8,2 von 10.
Mhm.
Und ich habe auch bei den Themen 9 Punkte gegeben und bei der emotionalen Entwicklung muss ich sagen.
Entwicklung oder Wirkung?
Emotionale Wirkung. Muss ich sagen, ich habe irgendwie, obwohl sie so unsympathisch ist, total mit ihr mitgefühlt und bin irgendwie in diesen,
krass, ja,
in diese Downward-Spirale so mit June so reingerutscht. Also dieses Ganze
wurde
von
mitgezogen.
Komplett. Also dieses so auch dann so da sitzen, immer wieder Social Media zu aktualisieren, zu gucken so, oh Gott, wer hat jetzt noch wieder die nächste fiese Sache über mich geschrieben oder was kommt als nächstes raus? So, das hat mich irgendwie voll mitgenommen und wahrscheinlich habe ich deswegen ein bisschen höher gerankt als du. Aber vor allem haben es für mich die Themen rausgerissen.
Und die Themen ist ja auch die stärkste Kategorie von euch, von der Community. Wir haben zahlreiche Abstimmungen erhalten und es kam eine Endnote von 7,3 von 10 Punkten bei euch raus. Und das ergibt für Yellowface von Rebecca F. Kwang in total von der kompletten zwischen Kotti und Kapiteln Community eine Note von 7,5 von 10.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Schöni.
Sehr schön.
Kara?
Ja.
Wir starten jetzt ja auch schon mit der nächsten Abstimmung.
Wir starten mit der nächsten Abstimmung und ich finde, wir haben wieder eine tolle Auswahl. Ich sag das jedes Mal, aber
du sagst
ich muss
es jedes
echt,
Mal.
Also ich
Es ist so schwierig, eine Auswahl von 3 Romanen hinzubekommen.
Ja, und vor allem dann zu wissen, dass nur einer gewählt wird, ist immer so traurig.
Das ist, und das Lustige ist, Caro und ich treffen uns wirklich in der Buchhandlung bei uns um die Ecke und stehen vor dem, die hat eine tolle Auswahl und wir stehen vor den Hardcovern und vor den Taschenbüchern und gucken, was finden wir spannend und worüber würden wir gerne reden wollen. Wir haben, bevor ich sage, welche 3 Bücher das als nächstes werden, wir haben ja auch eine Abstimmung online gestartet. Was passiert mit den Romanen, die knapp nicht gewonnen haben.
Also Platz 2 quasi.
Genau, und es haben sich fast 2/3 für Recycling ausgesprochen. Das heißt, wir werden irgendwann mal eine Abstimmung erstellen, die nur aus Büchern besteht, die recycelt werden.
Ja.
Ja? Okay. Ja. Welches der 3 Bücher wird möglicherweise am 13. Januar besprochen? Ist es Jim von Verena Kessler, erschienen bei Hansa Berlin? Oder Schwindende Welt von Sayaka Murata, erschien beim Aufbau Verlag. Oder als Taschenbuch, erschien beim Surkamp Verlag, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht.
Ja, also falls es der spitzeste Zahn wird, müssen wir damit irgendwas anfangen.
Spitzi,
weil das können wir nicht jedes
Diesen
Mal sagen.
Titel können wir nicht ganz,
können wir
ganz
nicht jedes
sagen.
Mal sagen. Also Leute, die Abstimmung ist mit Erscheinen der Folge freigeschaltet.
Genau, für 24 Stunden.
Genau, stimmt fleißig ab, sagt uns Bescheid, was ihr mit uns lesen wollt.
Welches Buch lesen wir über die Feiertage und übers Neujahr und besprechen am 13. Januar.
Wir freuen uns drauf.
Wir freuen uns total. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Herz da, lasst Sterne da, lasst einen Kommentar da. Das würde uns total freuen und hilft wirklich wahnsinnig doll.
Genau.
Kara, ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen.
Danke, dir
auch. Ich freue mich auf die nächste Besprechung und ich freue mich auf die nächste BookTok Edition mit dir.
Ich freue mich auch auf die BookTok Edition.
Ich wünsche euch noch Happy Glühwein.
Happy, happy.
Tschüss.
Tschüss.
Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosik.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.